Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, nach dem Tod Jesu sind die Jünger wieder in ihrem gewohnten Beruf, an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt. Sie gehen fischen am See Genezareth. Was auch anderes hätten sie tun sollen, nachdem sich all ihre Hoffnung, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte zerschlagen hatten mit dem Tod Jesu. Etwas Handfestes tun, das tut gut. Mitten in der Arbeit sehen sie, dass Jesus am Ufer steht. Er hat schon alles für sie vorbereitet. Sie setzen sich zu ihm. Er hat Brot und Fisch für sie bereit. Und sie erfahren es wieder. Bei Jesus fehlt uns nichts. Er sorgt für uns. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann spricht Jesus Petrus an. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Dieses Evangelium ist vielleicht das Evangelium, das mehr als jedes andere in unsere Kirche passt, hier mit den beiden Petrusfiguren neben dem Kreuz. Es ist das Evangelium von der nachtragenden Liebe Jesu. Petrus wird die Liebe von dem nachgetragen, den er nicht mehr hatte kennen wollen. Jesus spricht Petrus an. Petrus, der Jünger, der so leidenschaftlich ist in seinem Vertrauen zu Jesus und so leidenschaftlich in seiner Selbstüberschätzung. Er geht Jesus auf dem Wasser entgegen und sinkt doch aus Angst, als er auf die Fluten sieht. Er bekennt Jesus als den Messias, aber als Jesus sagt, dass er leiden muss, da will Petrus davon nichts wissen. Und als Jesus vor der Gefangennahme zu Petrus sagt, dass er ihn in der Nacht dreimal verleugnen wird, dreimal sagen, ich kenne dich gar nicht, da sagt Petrus, das geschieht mir niemals, eher würde ich mit dir in den Tod gehen. So felsenfest ist Petrus davon überzeugt. felsenfest, Petrus, der Fels, so hatte ihn Jesus doch genannt. Und Petrus hatte wohl angenommen, dass es eine Beschreibung seines Wesens ist. Ja, er ist der Fels, der felsenfest ist in seinen Überzeugungen. Aber es ist der Name, den Jesus ihm gegeben hat. Fels ist er nur in der Verbindung mit Jesus, nicht aus sich selbst heraus. Und dann kräht der Hahn und das ganze Weltbild und Selbstbild von Petrus fällt zusammen. So steht er da, auf der linken Seite neben dem Kreuz, in sich verschlossen, den Blick nach unten gerichtet, beschämt, weil er seine Freundschaft verraten hat, gerade als sein Freund Jesus ihm am nötigsten gebraucht hätte. Der Hahn unter seinen Füßen steht dafür. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben, in denen möchte ich im Boden versinken. Ich möchte mich unsichtbar machen und niemandem mehr in die Augen sehen. Lieber sich mit Arbeit zudecken, als noch darüber nachdenken müssen. So geht Petrus fischen, weit weg von Jerusalem, von seiner Schande. Aber Jesus geht ihm nach, trägt ihm seine Liebe nach, die Petrus für sich kaum noch glauben kann. Dreimal fragt ihn Jesus: Liebst du mich? Jesus hält zu dem kleinlaut gewordenen Petrus. Jesus hält zu dem und vertraut ihm noch einmal, er traut ihm vieles zu, er traut ihm viel Gutes zu. Er wendet sich dem zu, der den Mut verloren hatte, der vor sich selbst und in den Augen anderer jämmerlich versagt hat, der seinen Mund immer zu voll nimmt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil der Osterbotschaft, die Botschaft des Wiederaufstehens. Der Auferstandene trägt Liebe nach, nichts anderes. Er ist also nicht nachtragend im landläufigen Sinn, sondern im göttlichen Sinn. Und so macht er es möglich, dass auch Menschen aufstehen können, wieder aufstehen, auferstehen. Das bedeutet Leben. Nach Niederlagen und Niederschlägen wieder aufstehen dürfen, weil Gott das Leben will. Und er will, dass wir leben und das Leben in Fülle haben. Das macht es möglich, anders und neu mit Scheitern und Versagen umzugehen. Das nimmt uns den Druck, immer perfekt sein zu müssen. Und damit wird die Spitze, die Provokation der ersten Frage, die Jesus an Petrus stellt, deutlich. Hast du mich lieber als alle anderen? Eine für Petrus hochbrisante Frage. Für ihn, der die Sache immer besser machen wollte als alle anderen. Er wird hier sanft darauf hingewiesen: Petrus, das ist nicht nötig, das brauchst du nicht. Der Konkurrenzkampf, wer denn nun den Herrn und Meister am liebsten hat, ist vollkommen überflüssig. Den kann Petrus, den können wir uns sparen. Denn Jesus trägt Petrus, trägt uns seine Liebe nach. Er bricht den Kontakt nicht ab, sondern er nimmt ihn vielmehr wieder auf, nachdem Petrus vorher die Beziehung verleugnet hatte. Das ist Gottes Barmherzigkeit, Misericordias Domini. Hast du mich lieb? Dreimal muss sich Simon diese Frage gefallen lassen. Und es ist erstaunlich, dass Jesus ihn hier immer mit Simon anspricht, nicht mit Petrus. Scheinbar ist Simon in diesem Moment nicht mehr Petrus, der Fels, an dem sich alle aufrichten und ausrichten konnten. Anscheinend ist Simon selbst unsicher darüber, wo er steht und welche Rolle er eigentlich im Jüngerkreis noch hat. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Die ersten beiden Male gebraucht Jesus das Verb lieben, das im Griechischen agapao, Agape heißt und mit dem die bedingungslose Liebe Gottes beschrieben wird. Aber Petrus antwortet mit einem anderen Wort, mit dem Wort Phileo, Philia. Das ist eine Liebe, die eher brüderlich ist, nicht so verbindlich, die eine Sympathie ausdrückt. Zweimal verbindlich, rückhaltlose Annahme, uneingeschränktes Ja gegenüber brüderlicher Liebe und freundschaftlicher Sympathie. Erst als Jesus zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb, benutzt auch Jesus dieses zweite Wort, Phileo. Und damit begibt sich Jesus hinab auf die Stufe des Petrus, sozusagen auf Augenhöhe. Er kommt ihm entgegen. Und wieder antwortet Petrus, ja, ich habe dich lieb. Und wieder spricht er von der brüderlichen Liebe. Denn so lieben, wie er von Jesus geliebt wird, das kann er nicht versprechen. Er hat in den zurückliegenden Tagen erkannt, dass er dann, wenn es wirklich eng wird, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr für sich garantieren kann. So lieben, wie er von Jesus geliebt wird, das will und das kann er für sich nicht mehr in Anspruch nehmen. Und wie wäre das bei uns? Was wäre eigentlich, wenn Jesus uns fragen würde, hast du mich lieb? Welche Antwort würden wir geben? Ich weiß nicht, ich bin gerade so beschäftigt. Ich bin im Moment zu niedergeschlagen, weil sich meine Hoffnungen enttäuscht haben. Ich bin nicht besonders liebenswert, weil ich die Erwartungen, die ich in mich und andere in mich gesetzt haben, nicht erfülle. Ich weiß es einfach nicht, ob und wie ich dich liebe. Petrus hätte jeder dieser Antworten geben können. Doch er lässt sich noch einmal hineinnehmen in die Liebe Gottes, in die Liebe Jesu und antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, ich will bei dir bleiben. Ja, dir gehört meine Aufmerksamkeit. Ja, ich sehne mich nach dir. Ja, du bist mir über alles wichtig. Ja, ich habe dich lieb. Komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft in meiner Schwäche. So steht er da, rechts neben dem Kreuz. Petrus kann Jesus wieder anschauen, sich öffnen. Seine Hände lösen sich aus dem Gewand, strecken sich Jesus entgegen, tastend noch und doch voller Hoffnung. Die Treue Gottes gilt jedem, der sich an ihn wendet, wie unvollkommen auch immer er ist, wie unsicher, wie tastend. Seine Liebe ist immer schon da. Diese nachtragende Liebe Gottes hat Folgen. Sie endet nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt. Denn wer Jesus liebt, übernimmt auch Verantwortung für seine Mitmenschen. Jesus sagt zu Petrus: Weide meine Lämmer. Das Schaf unter der rechten Figur erzählt davon. Übernimm Verantwortung, kümmere dich um die Menschen, die dir anvertraut sind. Dieser Auftrag gilt nicht nur Petrus, gilt auch nicht nur den Pastoren, den Hirten der Gemeinde. Das gilt jedem von uns, jedem an seinem ganz eigenen Platz. Die Liebe Jesu, die er uns nachträgt, anderen nachtragen, ist jetzt unsere Aufgabe. Nicht fragen, ob sie der andere verdient hat, sondern einfach die empfangene Liebe weitergeben. Jesus hat auch nicht gefragt, ob Petrus, ob ich, ob sie seine Liebe verdient haben. Ihm ist jeder Mensch wichtig. Und in diese Fußstapfen Jesu sollen wir treten. Als Petrus das so ganz bejahen konnte, geht Jesus noch einen Schritt weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dir den Gürtel selber umgelegt und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt sein wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Hier wird der Märtyrertod des Petrus angedeutet. Und doch liegt doch so viel mehr darin. Es ist eine Beschreibung des Lebens, denke ich. In jungen Jahren, da hat man eher das Gefühl, die Welt liegt einem zu Füßen. Man hat alle Möglichkeiten, man kann machen, was man will. Wenn man älter geworden ist oder alt geworden ist, merkt man, wie viele Dinge man nicht mehr selber in der Hand hat. Dass man sich von vielem verabschieden muss. Von Menschen, von Lebensmöglichkeiten, von Kräften und Fähigkeiten. Das haben wir uns nicht ausgesucht, aber es ist so. Wir müssen damit umgehen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder damit zu hadern. Gut, jeder hadert mal damit. Aber die Frage ist, bleiben wir in diesem Hadern, in dieser inneren Revolte gegen das, was nun einmal zu unserem Leben gehört? Oder lernen wir es, wie es hier bei Petrus heißt, wenn du alt sein wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Lernen wir es, unsere Hände nach Gott auszustrecken, unser Leben, dieses geringer werdende Leben aus seiner Hand anzunehmen und auch darin noch die Schönheit und die Kostbarkeit dieses Lebens zu entdecken. Das Kostbare ist, dass sich gerade dann, wenn vieles andere wegfällt, die Beziehung zu Gott intensivieren kann, noch einmal eine andere Tiefe gewinnen kann. Paulus hat einmal im 2. Korintherbrief geschrieben: Wir haben diesen Schatz, also die Liebe Gottes, in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Gerade in einer Zeit der abnehmenden Kräfte kann in uns etwas aufblühen, was uns vorher nicht möglich war. Wenn du aber alt sein wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst. Das kann unsere Aufgabe im Alter sein, uns führen zu lassen, unser Leben in seine Hände zu legen, mit allem, was es bringen wird, an Schönem und am Schwerem, damit wir am Ende unser Leben ganz in seine Hände loslassen können. Ich bin gewiss, je mehr wir die nachtragende Liebe Gottes in uns aufnehmen, erfahren, dass er wie ein guter Hirte für uns sorgt, auch in den schweren Zeiten, desto eher wird es uns gelingen, unser Leben loszulassen in seine Hände. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.